Im gleichen Moment, als sie sich in Bewegung setzten, reagierte auch die Menge, drängte nach vorn und warf die erste Reihe der Zuhörer um. Der Prediger taumelte beiseite, wurde von seinem jungen Führer getrennt. Dann schoss ein gelb bekleideter Arm aus dem Gewirr von Menschenleibern hervor. Ein Kreismesser leuchtete in seiner Hand. Aaliyah sah, wie es nach unten zischte und sich in die Brust des Predigers bohrte. Das donnernde Geräusch sich schließender Tempeltore erlöste Aaliyah aus ihrer Erstarrung. Die Wachen hatten schnell reagiert. Auch sie erwarteten den Ansturm der Menge. Aber die Leute zogen sich bereits zurück, formten einen Kreis um die zusammengesunkene Gestalt auf den Stufen. Eine unglaubliche Stille legte sich über den Vorplatz. Aaliyah sah viele Körper, aber nur dieser eine lag ganz allein da. Dann schrie eine Stimme aus der Menge: »Muad'Dib! Sie haben Muad'Dib umgebracht!« »Ihr Götter«, zitterte Aaliyah. »Ihr Götter.« »Es war ein bisschen spät, nicht wahr?«, fragte Jessica. Aaliyah wirbelte herum und registrierte die plötzliche Verwirrung Fadadens, der sich über die Rage, in der sie sich befand, offenbar nicht schlüssig werden konnte.
»Es war Paul, den sie umgebracht haben!«, kreischte sie. »Es war dein Sohn! Wenn die Menschen das bestätigt finden, weißt du, was dann geschieht?«
Jessica stand einen Moment lang wie angewurzelt da und redete sich ein, gerade etwas erfahren zu haben, was sie bereits wusste. Es war Fadadens Hand, die sich auf ihren Arm legte und damit den Augenblick zerstörte. »Milady«, sagte er, und es war so viel Mitleid in seiner Stimme, dass Jessica sich wünschte, auf der Stelle zu sterben. Sie nahm ihren Blick aus dem kalten, wütenden Gesicht Aaliyahs, richtete ihn auf die ehrlichen, schmerzausdrückenden Züge Fadadens und dachte, »Vielleicht habe ich meine Arbeit zu gut gemacht.« Es gab keinen Grund, an Aaliyahs Worten zu zweifeln. Jessica erinnerte sich an jede einzelne Intonation in der Stimme des Predigers, hörte ihre eigenen Tricks aus ihr heraus und stieß auf die langen Jahre der Unterweisung, die sie auf diesen jungen Mann verwendet hatte, dem es vorbestimmt gewesen war, Herr des Imperiums zu werden. Jetzt war er nichts anderes mehr als ein zerfetztes Bündel blutgetränkter Lumpen auf den Tempelstufen. »Gaffler hat mich geblendet«, dachte Jessica. Aaliyah deutete auf eine ihrer Beraterinnen und sagte,
»Bringen Sie jetzt Ghanima her.«
Jessica musste sich dazu zwingen, die Bedeutung ihrer Worte zu verstehen. »Ghanima? Warum gerade jetzt?« Die Beraterin wandte sich der Tür zu, machte Anstalten, sie zu öffnen, aber bevor sie auch nur die geringste Handbewegung machen konnte, beulte sich die Tür nach innen. Die Scharniere brachen. Das Schloss gab nach und die Tür, eine schwere Konstruktion aus Plastikstahl, die in der Lage war, einer Bombe zu widerstehen, stürzte donnernd in den Raum. Die Wächter zogen sich zurück, rissen die Waffen heraus. Jessica und die beiden Leibwächter stellten sich vor den Corino-Prinzen. Auf der Schwelle standen zwei Kinder. Ghanima, bekleidet mit ihrer Verlobungsrobe, und Leto. Er trug einen grauen Destillanzug, darüber einen weißen Umhang. Aaliyah starrte von der Tür auf die beiden Kinder und stellte fest, dass sie am ganzen Leibe zitterte. »Die ganze Familie ist gekommen, um uns zu begrüßen«, sagte Leto. »Großmutter?« Er nickte Jessica zu und schaute dann den Corino-Prinzen an. »Und das muss Fadaden sein. Willkommen auf Arrakis, Prinz.« Ghanimas Blick war leer. Die rechte lag auf dem zeremoniellen Kreismesser an ihrer Hüfte, und sie schien auf eine Gelegenheit zu warten, sich Letos Zugriff zu entziehen. Aber er hielt sie fest, schüttelte ihre Hand und brachte damit ihren ganzen Körper in Bewegung.
»Schaut uns an«, sagte Leto. »Ich bin Ari, der Löwe der Atreides. Und hier«,
er schüttelte erneut Ghanimas Hand,
»hier ist Arye, die Löwin. Wir sind gekommen, um euch auf den Secheren Beef zu bringen, den goldenen Pfad.«
Ghanima, die die Schlüsselworte aufnahm, Secheren Beef, spürte plötzlich, wie ihr gelähmtes Bewusstsein wieder in Bewegung geriet. Die Erinnerungen begannen wieder zu fließen, während das innere Leben ihrer Mutter sie bewachte. Und Ghanima wusste im gleichen Augenblick, dass sie die sich an sie klammernde Vergangenheit überwunden hatte. Es gab jetzt ein Tor, durch das sie blicken konnte, wenn sie das Bedürfnis dazu hatte. Die Monate des durch Selbsthypnose erzeugten Drucks hatten ihr zu einem sicheren Platz verholfen, von dem aus sie ihren eigenen Körper steuern konnte. Sie wollte sich Leto zuwenden und ihm diese Entdeckung mitteilen, als ihr bewusst wurde, wo sie stand. Und mit wem. Leto ließ sie los.
»Hat unser Plan geklappt?«
flüsterte Ghanima. »Gut genug«, erwiderte Leto.
Aus ihrem Schock erwachend, schrie Alia einer Gruppe ihrer Leute zu: »Ergreift sie!« Aber Leto bückte sich, packte die liegende Tür, hob sie hoch und schleuderte sie quer durch den Raum auf die Männer zu. Zwei von ihnen wurden gegen die Wand geschmettert, die anderen zogen sich entsetzt zurück. Die Tür wog mehr als eine halbe Tonne. Und das Kind hatte damit geworfen. Alia, der allmählich klar wurde, dass der äußere Korridor ebenfalls voller zusammengebrochener Wachen lag, begriff, dass Leto mit ihnen ebenso fertig geworden sein musste wie mit dieser Tür. Jessica, die sowohl die reglosen Körper der Wachen als auch die erschreckenden Kräfte Letos erkannt hatte und zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Alia gelangt war, bemühte sich, die Fassung zu bewahren. Die Worte ihrer Enkelin hatten in ihr eine Saite zum Klingen gebracht. »Von welchem Plan sprichst du?« fragte sie. »Vom goldenen Pfad, unserem Plan für das Imperium«, erwiderte Leto. Er nickte verdattend zu. »Denk nicht schlecht von mir, Vetter, aber ich muss jetzt auch in deinem Namen handeln. Alia rechnete damit, dass Ganima dich umbringen würde. Ich bevorzuge es allerdings, dass du dein Leben bis zu einem gewissen Grade glücklich verbringst.«